Ich möchte mit euch heute über die perfekte Gemeinde sprechen. Die perfekte Gemeinde. Was stellt ihr euch darunter vor? Was fällt euch da zuerst ein? Ist es der tolle Lobpreis? Eine lebendige Predigt? Ein volles Gemeindehaus? Oder eine Riesenarbeit mit den Kindern, mit motivierten Mitarbeitern und auch Seniorenkreise, die hier voll mitwirken in den Gottesdiensten und auch die postmodernen Elemente hier so akzeptieren und das total toll finden? So eine ganz moderne Technikanlage, wo sogar Willow Creek oder Hillsong neidisch wird. Und dazu noch so kreative soziale Projekte in der Stadt, über die überall gesprochen werden. Das klingt doch irgendwie nicht schlecht, oder? Irgendwie eine Gemeinde, in der man sich wohlfühlen kann. Und wenn sogar über die Gemeinde in der Stadt positiv gesprochen wird, ist es doch was Gutes, oder? Dadurch kommen doch immer mehr Leute in die Gemeinde. Ich denke, ihr habt schon gemerkt, dass ich das ein bisschen übertrieben habe. Natürlich sind die Dinge, von denen ich gesprochen habe, schon gut für die Gemeinde. Aber fehlt da nicht etwas? Und um dem besser auf die Spur zu gehen, schauen wir uns gemeinsam den heutigen Predigttext an. Wir finden ihn in Offenbarung 3, Vers 1 bis 6. Und das ist auch ganz schnell zu finden, weil es das letzte Buch der Bibel ist. Offenbarung 3, 1 bis 6. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der, bei dem die sieben Geister Gottes sind und der die sieben Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder auf nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich von meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Das Buch der Offenbarung. Ein Buch der Bibel, das irgendwie mehr Fragen aufwirft, als es Antworten gibt. Und trotzdem, lass uns gemeinsam versuchen, einen Teil davon zu verstehen. Erst einmal ein paar Hintergrundinformationen zum Buch. Verfasst wurde sie vom Apostel Johannes, einem Jünger Jesu. Er war in der Verbannung auf der Insel Patmos. Das ganze Buch ist eine Wiedergabe einer Vision von Johannes, die Jesus ihm gegeben hat. Diese Vision ist quasi die Krönung der Prophetien und apokalyptischen Visionen in der Bibel. Man findet in verschiedenen Büchern der Bibel solche Visionen der Endzeit. Zum Beispiel in Jesaja, Hesekiel, Daniel und auch bei den Endzeitreden von Jesus selber. Es geht in der Offenbarung zuerst um die aktuelle Situation in einigen Gemeinden und dann um das, was in der Endzeit geschehen wird. In unserem Text hier in Kapitel 3 befinden wir uns in einem sogenannten Sendschreiben an eine Gemeinde in Kleinasien. Diese Stadt Sardes, für die ein bisschen geografisch was wissen wollen, es lag etwa 80 Kilometer östlich von der heutigen Stadt Izmir in der Türkei. Es gibt zu Anfang der Offenbarung 7 sogenannte Sendschreiben. Johannes soll 7 Gemeinden sagen, was Jesus über diese denkt und was er ihnen für Möglichkeit bietet. Ist interessant, wenn ihr mal Zeit habt, lest mal diese Sendschreiben durch. Die Zahl 7 kommt 54 Mal im Buch der Offenbarung vor. Die biblische Bedeutung ist Erfüllung oder Vollkommenheit. Das kennt man ja auch schon von der Schöpfungsgeschichte. Der siebte Tag ist die Vollendung der Schöpfung. Viele Theologen sind sich hierbei einig, dass diese sieben Gemeinden die Umstände anderer Gemeinden in allen Generationen darstellen soll. Also, die Probleme, die hier beschrieben werden, gibt es auch heute noch. Und ob das stimmt, wollen wir versuchen, gemeinsam weiter rauszufinden. Hier wird von einer Gemeinde mit einem guten Ruf gesprochen. Jeder kannte sie wohl. Von Menschenaugen war diese Gemeinde ein Vorbild. Und wie ich anfangs gesagt hatte, ist das doch eigentlich was Gutes. Doch in Gottes Augen war diese Gemeinde geistlich tot. Hinter der Fassade scheint wohl alles Schein zu sein. Also wird in dieser Gemeinde eine falsche Frömmigkeit gelebt. Sie wird als eine sterbende Gemeinde beschrieben. Denn ohne den Geist Gottes ist eine Gemeinde auf dem Weg zu sterben. Der Gegensatz dazu steht in Johannes 6, Vers 36. Der Geist macht lebendig. Ich will jetzt nicht hier der Ansgar Kirche unterstellen, dass sie geistlich tot ist. Aber, dass Jesus das direkt hier zu euch sagen würde. Es geht mir vielmehr darum, dass wir gemeinsam ja uns Gedanken darum machen sollten, ob wir lebendig sind durch den Geist. Und das auch bewusst leben und ausstrahlen. Und vielleicht ist dies auch mal wieder ein neuer Ansporn, sich selber zu hinterfragen. Schauen wir mal weiter im Text. Nun geht es mit der Aufforderung, aufzuwachen, weiter. Somit kann der geistige Tod auch als geistlicher Schlaf gesehen werden. Körperlich ist die Gemeinde anwesend und es wirkt wie ein sehr guter Gottesdienst. Aber Jesus fordert hier auf, wieder aufzuwachen und das Übrige zu stärken, das in der Gefahr ist, zu sterben. Es gibt hier aber auch eine andere Übersetzungsmöglichkeit in Bezug auf das Sterben, denn es kann nämlich heißen, stärke das Übrige, das sterben will. Vergleichen kann man das mit dem faulen Knecht aus Matthäus 25. Jesus erzählt dann dort ein Gleichnis von einem Herrn, der auf Reisen geht und seinen Dienern verschiedene Geldbeträge hinterlässt, entsprechend deren Fähigkeiten. Zwei Diener arbeiten mit dem Geld und verdoppeln es. Aber der dritte, der vergräbt es nur. Als dann der Herr wiederkommt, zeigen die anderen beiden, wie stolz sie das vermehrt haben. Den dritten aber, ja, der hat es ja vergraben und den nennt der Herr einen faulen Menschen und er kündigt ihn auf der Stelle. Der faule Diener hat sein Handeln dadurch begründet, dass er doch seinen Herrn so genau kennen würde und deswegen aus Angst das Geld vergraben hatte. Dies ist hier ähnlich in der Gemeinde in Sardes. Die Gemeinde kennt Jesus und sein Evangelium. Dennoch wollen sie nicht ihre Talente, die sie von Gott haben, einsetzen. Die geistlichen Begabungen werden einfach vergraben. Dort sind sie ja sicher. Und wenn Jesus kommt, kann man zeigen, dass sie auf jeden Fall noch da sind. Somit schlummern sie die ganze Zeit in der Gemeinde vor sich hin. Doch Jesus will, dass die Gemeinde sich an das erinnern soll, was sie schon empfangen und gehört haben. Jesus gibt ihnen jetzt die Möglichkeit, sich erneut Gottes Wort vor Augen zu führen und etwas aus und mit ihren Gaben zu machen, sie einzusetzen zu seiner Ehre, um der Gemeinde zu dienen und um Gott zu dienen. Aber wie sieht es bei dir aus? Was hat Gott dir persönlich gesagt, sodass du eine Entscheidung für ihn getroffen hast? Wann hat er sich dir so gezeigt? Vielleicht denkst du dabei an deine Bekehrung. Vielleicht war es aber auch ein langer Prozess, in dem du Gott und sein Wort kennengelernt hast. Was hat Gott dir für Gaben geschenkt oder offenbart? Setzt du diese ein? Oder hast du ihn auch schon gefragt, welche das überhaupt sind? Lass uns kurz Zeit haben, um darüber nachzudenken. Denkt darüber nach, wie habt ihr Gott erfahren? Und wie sieht das mit den Gaben aus? Behaltet diese Gedanken und wir schauen mal weiter, was Jesus nun weiter dazu der Gemeinde in Sardes gesagt hat. Er ruft sie nun dazu auf, diese Erinnerung zu bewahren. Also hat auch ihr aufgerufen, diese Erinnerung zu bewahren. Sie haben sein Evangelium voller Freude aufgenommen und danach gelebt. Warum also jetzt nicht mehr? Deswegen heißt es, ab jetzt nicht mehr vergessen. Nicht mehr vergessen, was Gott schon lange offenbart hat. Er hat sich auch ihnen schon gezeigt. Ich glaube, das geschieht bei uns so oft. Gott lässt Dinge geschehen, manchmal bewirkt er übernatürliche Wunder. Und dann vergessen wir das wieder. Wenn dann eine neue Schwierigkeit kommt, fällt uns schwer zu glauben, dass Gott uns da irgendwie rausholen kann. Doch Jesus sagt hier, dass wir nicht vergessen sollen. Also, behaltet in Erinnerung, was Gott bewirkt hat und was ihr über ihn wisst. Oder wie es Psalm 103 sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nach dem Erinnern und dem Bewahren des Evangeliums folgt dann die Buße. Das heißt, eine Umkehr zurück zu Gott. Alle heidnischen Verunreinigungen und Vermischungen in ihrem Glauben sollen beendet werden. Es soll jetzt wieder ganz um Gott gehen. Er ist der Mittelpunkt. Auf ihn sollen sie ihr Leben ausrichten. Auch hier möchte ich uns wieder ermutigen zu hinterfragen, ob Gott noch der Mittelpunkt ist. Gibt es Dinge, die in unserem Leben, in unserem Alltag bestimmt, ja, die uns bestimmen, die Gott nicht will? Die ihn vielleicht sogar richtig nerven? Es geht hier ganz klar um Abhängigkeiten. Spricht natürlich von Drogen und Alkohol, aber es kann auch Fernsehen sein, Computer, Facebook, WhatsApp oder auch Menschen. Begegnung und Beziehung zu Menschen brauchen wir und sie tun uns gut, aber sie dürfen nicht in eine Abhängigkeit führen. Gott ist derjenige, von dem wir uns abhängig machen sollen. Es gibt so viele Dinge, die uns Zeit rauben, aber es ist auch Gott, der uns die Zeit raubt und wir ihm die Ehre damit geben. Gott möchte, dass wir diese Dinge hinterfragen. Tun sie uns gut? Tun sie Gott gut? Und geben wir ihm damit die Ehre? Beziehungsweise sind wir in der Benutzung oder im Umgang mit diesen Dingen in der Lage, damit Gott zu ehren? Um diese Haltung gegenüber Gott zu unterstreichen, stellt Jesus sein Kommen mit dem eines Diebes in der Nacht gleich. Das heißt nicht, dass Jesus ein Einbrecher ist, der uns unser Hab und Gut wegschnappt. Es geht hier um die Ahnungslosigkeit von der Zeit der Wiederkunft Christi. Deshalb muss gewacht werden. Also ständig Jesus Christus mit seiner Botschaft im Mittelpunkt stehen. Nicht die Frömmigkeit der Gemeinde ist entscheidend, sondern der Blick auf Jesus. Und das Zentrieren seiner Botschaft im Handeln jedes Einzelnen. Hier ist auch der Anknüpfungspunkt zum Advent. Wir denken dabei an das Kommen Jesu. Das ist nicht auf Heiligabend beschränkt, also die Geburt Jesu, sondern es geht dabei um die Wiederkunft Jesu. Also lasst uns darauf vorbereitet sein. Lasst uns den Blick täglich auf Gott und sein Wirken lenken. Weiter in Vers 4 macht Jesus hier auf bestimmte Personen in der Gemeinde aufmerksam. Diese sind nicht geistlich tot, sondern haben ihre Kleider nicht beschmutzt. Jesus sagt, dass diese es wert sind, mit ihm in weißen Festgewändern zu wandeln. Interessant ist hierbei der Vergleich zu Matthäus 17 bei der Verklärung Jesu. Es steht, und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Weiße Kleider sind ein Symbol von Reinheit. Ebenfalls ist weiß die Siegerfarbe. Die Frage ist, wie diese Menschen es geschafft haben, ihre Kleider reinzuhalten. Die Antwort ist hier die Gnade Gottes. Jesus hat durch sein Blut die beschmutzten Kleider von diesen Menschen gereinigt. Gut, das ist jetzt bildlich vielleicht nicht so nachvollziehbar, wie das mit Blut funktionieren soll. Aber das ist genau der Gedanke, mit dem die Menschen damals was anfangen konnten. Um Sünden vergeben zu bekommen, musste man zum Tempel gehen und ein fehlerloses Tier opfern lassen. Dadurch wurde die Sünde sozusagen weggewaschen. Doch jetzt ist dies nicht mehr notwendig, weil einige in dieser Gemeinde in Sardes verstanden haben, dass Jesus das fehlerlose Lamm ist, das durch sein Blut die beschmutzten Kleider gereinigt hat. Und deswegen sagt er, dass sie es nun würdig sind, mit ihm zu wandeln. Sie haben diese Gnade empfangen. Genau das ist das, was sie von den anderen in der Gemeinde unterscheidet. Das ist auch eine super Ermutigung für uns. Jesus sieht, wenn wir uns für ihn einbringen. Er sieht, wenn unsere Kleider nicht beschmutzt sind, und er freut sich daran. So sehr, dass wir bei seiner Wiederkunft neben ihm hergehen dürfen. Doch es bleibt in Jesu Augen nicht bei den wenigen, die den Sieg mit ihm errungen haben. Auch die gesamte Gemeinde kann diesen Sieg bekommen und die weißen Kleider erhalten. Hier ist aber der Unterschied, dass nicht ihre Kleider gereinigt werden, sondern dass sie neue weiße Kleider bekommen. Dies hat damit zu tun, dass damals dies ein Bild für eine Freisprechung war. Also hat ein Beschuldigter bei Freispruch am Gericht neue Kleider bekommen. Wenn er dagegen schuldig war, wurden ihm die Kleider ausgezogen und aller Schmuck abgenommen, um die Schuldigkeit zu unterstreichen. Deswegen ist dagegen die Einkleidung ein Zeichen, dass er komplett freigesprochen wurde. Und wie schon gesagt, ist weiß die Farbe des Sieges. Nun werden also auch diese Menschen mit Jesu den Sieg feiern. Jesus tritt bei der Verhandlung der Gläubigen als Hauptzeuge vor Gott auf. Er bekennt sich zu denen, die sich zu ihm bekannt haben. Jesus geht dann noch auf das Buch des Lebens ein. Er wird dafür sorgen, dass deren Namen nicht aus diesem gestrichen werden. Nur kurz dazu ein paar Informationen, das wäre sonst alleine Predigt für sich. Das Buch des Lebens, das ist die Auflistung des himmlischen Jerusalems. Jeder Gläubige hat einen Pass, in dem der Name Gottes, den des neuen Jerusalems und der Name Jesus steht. Das bedeutet, dass der Inhaber des Passes Gott gehört. Jesus setzt sich vor Gott dafür ein, dass wer sich zu ihm bekennt, in diesem Buch geschrieben steht. So kann der Gläubige seinen Pass zeigen, um dann die Ewigkeit mit Gott zu erleben. Er hat dadurch ein Wohnrecht im neuen Jerusalem. Abschließend sagt Jesus hier, wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich denke, dass dies auch heute noch aktuell ist. Auch hier in der Ansgar-Kirche. Der Geist Gottes will auch heute zu dieser Gemeinde sprechen. Zu jedem Einzelnen hier. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht, was uns helfen kann, dran zu bleiben. Denn nur der Gottesdienst am Sonntag reicht nicht aus. Wir brauchen einen lebendigen Glauben im Alltag. Veranstaltungen besuchen schafft nicht automatisch eine Beziehung zu Gott. Durch mein Praktikum habe ich hier viele Bereiche der Gemeinde kennengelernt. Es gibt hier viele Menschen, die ihre Gaben einsetzen. Und das ist doch gut so. Ich möchte nur noch mehr ermutigen, aufeinander zu achten. Motiviert eure Geschwister im Glauben, sich in neue Aufgaben oder Bereiche zu wagen. Betet füreinander, um Gaben zu entdecken. Und was echt eine riesige Bereicherung für jeden Einzelnen ist, das sind die Hauskreise. Hier gibt es echt viele in der Gemeinde und ich durfte einige kennenlernen. Manche treffen sich wöchentlich, manche alle 2 Wochen. Das ist eine Form, den Glauben gemeinsam zu leben. Und vor allem auch Gelegenheit, Dinge zu hinterfragen, in kleiner Gruppe. Dazu habe ich ein Zitat gefunden von Frank Lüttke, das ist ja ein Professor der Evangelischen Hochschule in Marburg und Tabor. Er schreibt über die möglichen Gedanken des Erfinders der Hauskreisarbeit. Merkt ihr nicht, was euch entgeht? Ihr habt so tolle Freiheiten und so gute Gelegenheiten, euch einzubringen. Und ihr nutzt es nicht. Und dann wundert ihr euch, wieso es in eurem eigenen Glauben nicht vorangeht, wieso die Bibel euch nichts mehr zu sagen hat und euer geistiges Leben einschläft? Dazu sagt Lüttke dann weiter, Und weil das nicht nur bei Einzelnen so ist, sondern ganz viele den Austausch in einer Kleingruppe für unnötig halten, ist es kein Wunder, wenn die Gemeinde keine wirkliche Ausstrahlung hat. Klar, es ist manchmal nicht leicht, einen Hauskreis zu finden, in den man reinpasst, und manchmal kann es in solch einer Gruppe auch ganz schön zäh und anstrengend sein. Aber auf Dauer ist dieser Austausch für uns als Christen und für unsere Gemeinden lebenswichtig. So wie Martin Buber einmal gesagt hat, alles würdige Leben ist Bewegung. Wie gesagt, ist dies nur eins von vielen Möglichkeiten. Es gibt aber auch so viele andere Möglichkeiten, um Gott täglich zu erleben und mit ihm in Kontakt zu stehen. Es gibt viele, die täglich Kapitel in der Bibel lesen. Ich bin da ganz ehrlich und sage, das ist nicht so mein Ding. Ich singe lieber. Im Moment ist es so, dass ich mir gerade das Gitarrespielen beibringe und das ist schön, auch damit Gott die Ehre zu geben. Und ich habe oft Momente, wo ich zur Ruhe kommen will und dann einfach nur bete. Gebet hat für mich in den letzten Wochen eine enorme Stellung eingenommen. Das habe ich dieser Gemeinde hier zu verdanken. Ich finde, jeder sollte mal die verschiedenen Gebetskreise hier besuchen. Das ist eine großartige Sache. Und ich merke, dass der Heilige Geist hier wirkt. Bleibt da dran. Und vor allem, vergesst nicht, was er euch Gutes getan hat. Und um noch einmal einen Bezug zur Gemeinde in Sardes zu geben. Durch Jesu Worte hat die Gemeinde nun gehört, dass es eine Hoffnung gibt. Auch wenn diese Worte sehr eindrücklich sind, zeigt Jesus den Weg zurück zu Gott. Die Gemeinde, die so lebendig wirkt, aber dennoch tot ist, hat nun die Gelegenheit, ihrem Ruf alle Ehre zu machen. Wenn sich die Gemeinde zu Jesus bekennt, wird Jesus sich zu ihnen bekennen. Er wird ihnen neue weiße Kleider anlegen. Jetzt kann sie die Gemeinde werden, die lebendig mit Jesus Christus im Zentrum lebt. Und das könnt ihr auch. Immer wieder von Neuem eingekleidet werden. Amen. Vater, wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns immer wieder Dinge offenbarst. Dass du uns offenbarst, wenn es Sachen in unserem Leben gibt, die uns nicht gut tun und die der Beziehung zu dir nicht gut tun. Wenn wir beten, dass wir offen werden dafür, dass wir offen werden, solche Dinge auch anzunehmen. Herr Vater, wir können das nicht aus uns heraus. Wir brauchen dich dafür. Amen.